Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Heilige in der Waldkirche, Heilige seid ihr. Klingt vielleicht komisch, weil man denkt, man hätte jetzt vielleicht einen Heiligenschein, scheinheilig. Nein. Heilige, das sind wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, dann sind wir mit ihm verbunden, dann gehören wir zu Gott, sind sozusagen ausgesondert aus dieser Welt und sind deshalb Heilige. So hat Paulus auch die Menschen, die Gläubigen in seinen Gemeinden angeredet, hat sie genannt, Geliebte. Geliebte Gottes, Kinder des Lichts, wunderbare Titel. Und darum geht es heute. Egal, ob wir uns heilig fühlen oder nicht, wir sind es. Denn wir sind mit Gott verbunden und zwar fest verbunden. Der Riss der Sünde, der kann uns nicht mehr trennen von Gott. Jesus Christus hat aus seiner Liebe heraus uns mit dem Vater versöhnt. Und so schreibt Paulus, Christus hat uns geliebt und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Wohlgeruch. So wie im Alten Testament das Volk Israel einst im Tempel Speiseopfer, Brandopfer und auch Räucheropfer darbrachten, die ein Wohlgeruch waren für Gott zur Vergebung der Sünden. Und in Jesus Christus haben wir heute ein Opfer, das nicht wiederholt werden muss. Ein Opfer, das trägt für alle Zeiten, für alles, was wir getan haben und für alles, was wir auch jemals getan haben werden. Vollständige Vergebung der Sünden aus Liebe. Und weil wir so verbunden sind mit Gott, deswegen können wir davon reden, Kinder des Lichts zu sein. Und wir können glauben, dass das Licht Gottes durch uns durchströmt, uns hell macht. Dass er unsere Finsternis hell gemacht hat. Und so ist der Schwerpunkt des Predigttextes für mich, sind das die letzten Worte, lebt als Kinder des Lichts. Und zwar ist das kein Befehl, kein Gesetz, sondern für mich ist es eine Aufmunterung. Lebt das, was ihr schon seid. Und am Anfang steht etwas, was man erstmal gar nicht denkt, dass das möglich wäre. Folgt Gottes Beispiel. Wörtlich, werdet Gottes Nachahmer. Ja, wer bin ich denn, dass ich sagen könnte, ich könnte Gott nachahmen? Bin ich Gott? Nein, das wissen wir ja. Aber es bedeutet, dass wir nicht aus eigener Kraft Gott nachahmen, sondern dass wir darauf schauen, wie Jesus ist, was wir von ihm wissen, wie wir ihn kennengelernt haben. Und je mehr wir auf ihn schauen, desto mehr werden wir, ob wir es wollen oder nicht, ihn auch nachahmen. Denn wir Menschen sind irgendwie so gestrickt, dass wir geprägt werden von unserem Umfeld, von unseren Mitmenschen, dass wir geprägt werden von den Dingen und von den Personen, auf die wir schauen. Und die wichtigste Eigenschaft, auf die wir schauen, wenn wir auf Jesus schauen, ist, lebt in der Liebe. Und durch diese Liebe haben wir ewiges Leben. Und so sollen wir auch unser Leben führen. Aber wir sollen es nicht nur, wir können es auch. Und Liebe wiederum braucht ein Gefäß. Das sind wir. Und das Gefäß braucht auch eine Form. Und manchmal können wir es uns vielleicht auch gar nicht vorstellen, was reine und wahrhaftige Liebe bedeutet. Und so schreibt Paulus, denn auch in dem Lasterkatalog, der hier kommt, so etwas wie eine Gegenfolie, wie Liebe nicht aussieht. Und das heißt nicht, dass wir unser Heil verlieren, wenn wir an der einen oder anderen Stelle da einen Lapsus haben oder einen Fehler machen. Nein, es ist eine Anregung, zu schauen, was tut gut und was nicht, was was hilft, was zerstört, was bringt Licht, was bringt Schatten. So steht: sexuelle Unmoral, alle Unreinheit oder Gier soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es sich für Heilige gehört. Auch sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch Habgier sollt ihr nicht mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und Paulus hatte wahrscheinlich gute Gründe, dass er das der Gemeinde in Ephesus hinter die Ohren schrieb, eine Warnung aussprach, denn die Großstadt Ephesus war sozusagen ein Moloch, voll von Sünden und Lastern. Und wenn man so dicht dabei ist, dann kann das abfärben, Einfluss haben. Und so lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, warnt Paulus. Denn genau um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, die Ungläubigen. Die Kinder des Ungehorsams sind also für uns ein schlechtes Beispiel, ein schlechtes Vorbild. Sie können uns ein Stück des Lichtes rauben, das wir eigentlich verbreiten sollten. Und diese Vorbilder sind heute, diese negativen Vorbilder sind heute vielleicht sogar noch viel gegenwärtiger als damals, weil wir durch die Medien ganz einfachen Zugang haben und indem sie durch die Medien auch Massenverbreitung bekommen. Ein Massenphänomen sind, wie zum Beispiel Jugend-Teenie-Stars Justin Bieber oder Miley Cyrus, die in der ganzen Welt bekannt sind. Und heute sind viele Hochglanzsterne nur darauf getrimmt, auf ein Ding, nämlich Eindruck zu schinden. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, die das leben, was sie glauben. Mir fallen jetzt vielleicht nicht so viele ein, die ich als Superstars des Glaubens durch die Medien springen sehe. Früher waren da vielleicht Menschen drunter wie Albert Schweitzer oder Mutter Teresa. Und manch einer wollte gern sein, so wie sie. Oscar Wilde sagte einmal: Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Und wahrscheinlich hat er damit recht, denn wenn ich jemanden nachahme, dann sage ich damit unausgesprochen: Ich will so sein wie du. Wer jemanden nachahmt, will ihm gleich werden. Vielleicht aber nicht in allen Eigenschaften, aber doch in manchen Eigenschaften. Und so gilt es für uns, dem Beispiel Gottes nachzufolgen. Und wie das konkret sein kann, schreibt Paulus, was es heißen kann für uns. Wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. So war Jesus also kein Selbstdarsteller, der nur darauf geschaut hat, wie komme ich bei den Menschen an, wie so manche Lichtgestalt in unserer Zeit. Einer, der sein Ego vergrößert hat auf Kosten von anderen. Kurz gesagt denke ich da vielleicht an jemanden wie Dieter Bohlen, der da eine tolle Show macht, aber es immer wieder Menschen gibt, die darunter leiden müssen. Er hat für die Botschaft von Liebe und Vergebung sein Leben gegeben, für uns, und ist davon nicht abgewichen und hat so auch gezeigt, dass das Höchste der Liebe ist, seine Feinde zu lieben. Und ja, Paulus legt seinen Finger auf drei wunde Punkte: sexuelle Unreinheit, Habsucht und lose Rede. Und ich glaube, er hat das nicht irgendwie willkürlich gewählt, diese Beispiele, sondern das sind genau Punkte, wo Menschen sich auf Kosten anderer Menschen bereichern, ihre Wünschen, Interessen oder Eitelkeiten durchsetzen und dabei anderen Menschen Schmerzen zufügen. Im Bereich der Sexuellen geht es um die eigenen Begehrlichkeiten, die ich damit höher stelle als den anderen. Es geht um den Vorzug vor Achtung und Aufrichtigkeit. Und Habsucht ist so ein Beispiel dafür, wo es letztlich nur um mich geht, um die Vermehrung meines eigenen Besitzes, ohne Rücksicht auf Verluste. Und schließlich sind sie dann noch die losen Worte, die Sachen, die mir rausrutschen, die Sachen, mit denen ich andere Menschen verletze, die Sachen, wo ich mich mit Worten über andere Menschen drüber stelle und letztlich sage, ich bin besser als du, ich kann das besser. Du hast das irgendwie nicht raus. Manchmal verpackt in Ironie, manchmal im blanken Zynismus. Aber das widerspricht der Liebe. Und weil das ein Punkt ist, vor dem keiner, auch ich nicht, gefeit bin, deswegen möchte ich den Punkt der losen Rede herausgreifen und habe mir überlegt, wie es denn dazu kommt, dass ich manchmal negativ über jemand anderes rede. Meistens verbirgt sich dahinter ein Streit, dass mir jemand einen Vorwurf gemacht hat, berechtigt oder unberechtigt, und ich in dem Moment, wo es passiert ist, vielleicht nicht richtig reagiert habe, vielleicht keine Grenzen gezogen habe, nicht gesagt habe, stopp, so möchte ich nicht, dass du mit mir redest. Oder gesagt habe, du, so wie du mit mir redest, das tut mir weh. Vielleicht habe ich stattdessen sogar eine Du-Botschaft zurückgeschickt. Ne? So nach dem Motto, jemand sagt zu mir, du Idiot, und ich schicke zurück, du Superidiot, du Vollidiot. Sowas passiert ganz schnell. Und auf Willow Creek habe ich mitgenommen von Joseph Granny, der sich mit Sozialwissenschaften beschäftigt, dass es entscheidend ist für eine Institution. Und eine Institution ist eine irgendwie verbundene Gruppe von Menschen. Und so sind wir als Waldkirche auch eine Institution. Es ist entscheidend für eine Institution, wie schnell spreche ich es an, dass etwas schiefgelaufen ist. Wie lange dauert es, bis es zu einem lösenden, klärenden Gespräch kommt? Wenn ich es schaffe, direkt in der Situation, wo ich merke, boah, hier läuft was total schief, wenn ich es schaffe, da anzusprechen, dann habe ich schon halb gewonnen. Weil wenn ich es lange mit mir rumschleppe, tja, irgendwo sucht es sich Bahn. Irgendwo muss es raus und irgendwo fange ich an, das weiterzuerzählen, zu tratschen. Vielleicht ist es noch nicht mal Tratsch aus meiner Sicht, aber muss mein Herz erleichtern. Es ist zu schwer für mich, es mit mir zu tragen. Und einer der wichtigsten Gründe, warum wir dieses klärende, lösende Gespräch nicht suchen, sagt Joseph Granny, ist Angst. Es ist letztlich Angst vor Verlust, Angst, Liebe zu verlieren, Angst davor, Zuneigung zu verlieren, Angst, die Person, die vor mir ist, als Freund oder Freundin zu verlieren. Und er hat dazu eine extreme Geschichte erzählt, die ihm tatsächlich widerfahren ist. Und ich möchte einen Teil dieser Geschichte hier wiedergeben, nicht in der Hoffnung, dass irgendjemandem so etwas passieren wird, sondern um zu zeigen, dass wenn ihm so etwas Extremes passiert und er es schafft, in der Beziehung zu bleiben zu den Menschen, dass das auch uns möglich ist bei den Kleinigkeiten, die uns auch im Gemeindealltag nerven. Er hat sich früher oder auch immer noch in der Jugendarbeit engagiert und hatte dort in seiner Jugendgruppe einen jungen Mann, mit dem er öfters mal gute Gespräche hatte. Doch irgendwann ist dieser junge Mann komplett abgerutscht ins Drogenmilieu. Irgendwann hat er ihn komplett aus den Augen verloren. Und bestimmt 10 Jahre später kommt dieser Mann zu ihm ins Büro und sagt, hi, ich bin's, Benny. Benny, wer? Und so ganz dunkel kommt es ihm wieder. Ja, ach, das ist ja... Ja, bitte, wer bist du? Was kann ich für dich tun? Und sie sagt, ja, ich war bei der Jugendgruppe und ich bin total abgerutscht. Ich will aber neu anfangen mit meinem Leben. Und Joseph Granny hat sich darauf eingelassen. Ja, hat er gesagt, ich will schauen, was wir als Gemeinde für dich tun können. Und so hat er diesen jungen Mann bei sich wohnen lassen. Er hat ihm eine Arbeitsstelle besorgt durch die Gemeinde. Er hat ihm dann auch ein Auto besorgt, damit er zu dieser Arbeitsstelle auch hinfahren konnte. Und das ging einige Monate gut und man hat gesehen, wie dieser Mann sich auch im Glauben entwickelt hat, wie er Schritte gegangen ist und wie es besser geworden ist. Doch dann, von heute auf morgen, ist er weg. Das Auto steht vor der Tür, aber der Benny ist weg. Joseph betet, aber es passiert nichts. Und irgendwann kommt es zu einem Einbruch bei ihm zu Hause, in seinem Haus. So ziemlich das Schlimmste, was man sich zu Hause vorstellen kann, wenn jemand Fremdes durchs Haus geht. Daraufhin installiert er eine Videoüberwachung. Es kommt wieder zu einem Einbruch. Und er sieht auf Video, wer das gewesen ist, weil er kannte den Gang. Er wusste, das war Benny. Irgendwann, kurze Zeit später, ein paar Wochen später, sieht er Benny am Boulevard laufen und er hält an, kurbelt runter und sagt einfach Hallo, wie geht's? Und er sieht die etwas drucksende Miene, ja, geht so. Und sie kommen ins Gespräch und er schafft es wieder, eine Beziehung aufzubauen zu Benny. Und er sagt, du Benny, steig doch ins Auto. Ich möchte dir was zeigen. Und ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz hin, aber er steigt tatsächlich ins Auto, aber irgendwas in seinem Gewissen ist schon passiert. Und er fährt mit Benny nach Hause und geht mit ihm in den Keller. Und er spricht es an, wie sehr ihn das verletzt hat, dass er nicht sich sicher fühlen konnte in seinen eigenen vier Wänden. Und er sagt zu ihm, ich kann dir auch das Video vorspielen, wenn du möchtest. Und in dem Moment fließen einfach nur die Tränen runter bei dem jungen Mann. Und Joseph meint zu ihm, du wirst auch Verantwortung übernehmen müssen für das, was du getan hast. Und er meinte, ja, ich weiß, ich muss wieder zurück in den Knast. Aber er sagt zu ihm, wenn ich im Knast bin, wirst du mich besuchen? Wirst du trotzdem für mich da sein? Und Joseph sagte zu uns, wenn es möglich ist, eine Beziehung mit einem Menschen aufrechtzuerhalten, den ich gerade in den Knast geschickt habe, um wie viel mehr ist es möglich, unsere Beziehungen zu klären in der Gemeinde, und zwar so schnell wie möglich. Früher wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht. Mit diesen Worten schließt der heutige Predigttext, und nochmal, das ist keine Aufforderung, das ist kein Befehl oder Anweisung. Es ist eine Zustandsbeschreibung. Wir sind Kinder des Lichts. Und vielleicht verbreiten wir dieses Licht ja sogar mehr, als wir denken. Selbst wenn wir es nicht glauben. Selbst in den Momenten, in denen wir uns vielleicht als Finsterlinge halten, selbst dann ist das Licht Gottes in uns. Denn seine Gnade und seine Liebe weicht nicht von uns. Und er traut uns zu, dass wir in die Dunkelheit dieser Welt gehen können, weil sein Licht in uns ist. Dass wir die schwarzen Löcher dieser Welt erhellen durch die Strahlen von Gottes Liebe. Und so lasst uns immer wieder auf Jesus schauen, auf das Licht, das von Gott kommt. Und lasst uns überraschen, wie er uns verändert. Wie er unsere Ängste und Sorgen wegnimmt und verwandelt in einen hellen Schein. So freut euch, denn der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, der bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.